Dybala, punta il limite Dybala, dentro per Lukaku, 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 Roma 2, Lecce 1.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco.
Serie Amore, der Italien-Fußball-Podcast mit Mario Rika und Mario Soike.
Ciao a tutti, Dienstag, Zeit für Serie Amore. Hier ist der Podcast für Calcio, Kaffee und Schlafentzug. Zunächst einmal immer wieder erstaunlich, wie sachlich die Fan-Vereinsradios, KommentatorInnen das Ganze da über die Bühne gewuppt bekommen. Was mir jetzt da noch nicht ganz klar geworden ist, wer hat denn den Touchdown hinten für die Roma gemacht? Das Tor, oh Gott.
Ist ja auch noch ein bisschen geprägt vom Wochenende, ja?
Ja, definitiv. Dazu nur ganz kurz, falls es wer gesehen hat. Ich bin ganz glücklich, dass die Halbzeitshow aus Frankfurt nicht in die Staaten übertragen worden ist, dass die dann was anderes gemacht haben, sonst hätten sich vielleicht die Amis auch nochmal überlegt, warum sie so zimperlich mit uns umgegangen sind Mitte des 20. Jahrhunderts. Ganz liebe Grüße an Nico Santos und Contra K, das hat mich abgeholt. Das hat mich abgeholt, ne? Nee. Aber ist dir ganz da klar geworden, wer das Siegtor für die Roma geschossen hat? Ich hab's nicht ganz im Ohr gerade.
Nee, das ist so durcheinander. Das überlagern sich ja auch die beiden Kommentatoren so ein bisschen. Ist leider schwer zu verstehen.
Weiß ich nicht. Also wer da einen Hinweis für uns hat, gerne in die DMs sliden. Genauso wie es Stefano getan hat. Und damit beginnen wir einfach mal mit dem Community Management. Und zwar hat der geschrieben, Stefano bei Insta, Stefano mit einem F, unterstrich CNFR. Hi Jungs, ich habe Karten für Ukraine gegen Italien, ist ja noch ein bisschen hin, in Leverkusen erhalten. Die kann man im Übrigen ganz einfach über den FIGC Ticket Store kaufen, also über den italienischen Fußballverband. Und er würde sich freuen, vielleicht ein paar aus der Community dort im Gästeblock anzutreffen. Also wenn ihr da noch nichts vorhabt für die Länderspielpause, Leverkusen immer eine Reise wert.
Absolut.
Absolut. Und dann haben wir was bisschen Längeres mal zum Einstieg, was ja noch aufbaut auf die vergangenen Folgen, und zwar von Luca. Der schreibt, ciao ragazzi, ich hätte zwei Themen, zu denen mich eure Meinung interessieren würde. Meinungsstark sind wir ja immer. Erstens, ich will keine Trainerdiskussion aufmachen, aber es wundert mich, dass der Name Marco Rossi, ungarischer Nationalcoach, in Italien so wenig Beachtung findet. Gerade im Hinblick auf die Trainerposten bei der Nationale und Napoli wäre er meiner Ansicht nach der ideale Kandidat gewesen. Bei der EM 2020 eine gute Rolle gespielt in einer Gruppe mit Frankreich, Portugal und Deutschland, fast Deutschland eliminiert. In der Nations League Deutschland und England geschlagen und auch allgemein würde die defensive Grundorientierung besser zum aktuellen Spielermaterial passen, das die Nationalmannschaft hat. Bin zwar ein Fan von Spalletti, gegen England aber hat man sehr deutlich gesehen, welche Folgen der offensive Spielstil gegen Top-Mannschaften hat. Ehrlicherweise muss ich sagen, dadurch, dass ich ja Länderspiele auch nicht in der Ausführlichkeit verfolge, habe ich mir noch kein richtiges Urteil über Marco Rossi erlaubt bislang. Ich bin auch Fan von Spalletti. Ich sehe das, was Luca meint, auf jeden Fall mit dem offensiven Spielstil, wobei den haben wir ja geliebt bei Napoli.
Und das ist ja auch, wenn die spalettonische Pressingmaschine ins Laufen kommt, dann hast du die Defensivarbeit ja von der Offensive gleich mit erledigt.
Ja, das stimmt. Ja. Aber klar, ich finde das spannend, weil ehrlicherweise hatte ich den auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Nee. Ich denke, das ist so ein bisschen wie auch in Deutschland, ne? Also da gibt es bestimmte Ligen, die man verfolgt, und Vereine, ja, SC Freiburg, da muss halt immer jemand spielen, Die Zeiten sind ja jetzt vorbei, gell? Jetzt kommt bald vielleicht jemand aus Unterhaching in die Nationalmannschaft. Weiß es nicht, aber...
Krattenmacher.
Bitte?
Krattenmacher. Top-Talent.
Ja. Ah, okay. Ja, interessanter Gedanke. Also ich finde, wir können ja vielleicht selber mal Marco Rossi auf dem Schirm behalten und so wie ich unseren Podcast kenne, als Trainer Jinx-Faktor, vielleicht ist er irgendwann dann bei Salernitana in der Rückrunde.
Das könnte ich mir eher vorstellen.
Ja.
Denn ich habe mir das Profil gerade angeguckt und ich dachte auch, dass es gab ja auch mal, der hieß glaube ich auch Marco Rossi, der mal Kapitän von Genoa war. Genau, der ist jetzt 45 und ich dachte, dass der das vielleicht wäre, aber nein. Der gute Marco Rossi, der ungarische Nationaltrainer, ist übrigens schon seit Juni 2018.
Mhm.
Ich meine, klar, Nationaltrainer sind meistens länger im Amt als Vereinstrainer, aber trotzdem irgendwie eine Ansage so. Und klar, EM war sehr gut, auch mit gerade auch so sowas wie
eine... Sorry, ich habe hier eine Fliege, die aufs Mikro will.
Ja. Yeah. Das ist wie die in der Breaking Bad Folge dann nachher. Oh.
Hier wird noch nicht gekocht, nur gute Podcasts.
Ja. gerade auch sowas wie eine goldene Generation, glaube ich, am Start bei Ungarn, so ein Stück weit zumindest, so für das, was das Land in den letzten sonst Jahrzehnten davor fußballerisch gemacht hat.
Laszlo Kleinheißler natürlich.
Zum Beispiel, ja. Genau, der spielt, glaube ich, noch, oder? Also auch noch Nationalspieler.
Das ist auch einer tatsächlich, der wahrscheinlich besser geworden ist, nachdem er bei Werder weg war.
Klassische HSV-Lebenslauf.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja. Nee, aber Marco Rossi, ich glaube, ja, dass der einfach nicht die Lobby hätte.
Mhm.
So, also der hat vor Ungarn war Trainer von Dunajská Streda, Honved Budapest und in Italien Spezia 2008, 2009, da waren sie wahrscheinlich in der Serie D oder so. Pro Patria, Lumezane. Ja, hat jetzt auch als Spieler, er hat mal bei Sampdoria und bei Brescia gespielt und bei der Eintracht aus Frankfurt 1996-97. Ich glaube, so ein, das würde zu sehr als Experiment angesehen werden nach den ganzen Venturas und so, wo das dann ja auch nicht so gut geklappt hat. Da hatte man jetzt mit Mancini und dann Spalletti Bock, glaube ich, eher auf den großen Namen, wenn der verfügbar ist.
Ja. Okay, aber watch out, hier der Call, Salernitana-Rückrunde Marco Rossi. Und ich meine, wenn er es bei Dunajská Streda bewiesen hat, dem Verein mit Trainerlegenden wie Peter Hyballa und Werner Lorand, dann, das habe ich letztens, ich glaube, das habe ich im Rasenfunk, bin ich da drüber gestolpert. Keine Ahnung, wo da die Abzweigung falsch gesetzt wurde. Im Übrigen, jetzt habe ich es gerade auch gehört, dass bei dir irgendwo was gesetzt wird. Also ich glaube hier, also bei mir im Zimmer ist eine Fliege, bei Marius wird das Haus auseinandergebaut.
Es muss irgendwo, also ein bisschen über die Kreuzung, die der Wohnung am nächsten ist, wird so ein, ja, ich glaube, also die Bahn baut da irgendwie was hin oder so. Und das, glaube ich, ist ein größeres Projekt und die Bohrungen, die reichen bis hierher. Das werden tolle nächste 3 Jahre wieder. Das ist immer dahin, wo eine Baustelle ist.
Ah, aber dafür hast du dann vielleicht gutes Glasfaser-Internet oder so. Das dann nochmal rein und
raus. Das wäre fantastisch, ja.
Super. Ihr größeres Projekt, auch dann die zweite Frage, ehrlicherweise, von Luca, der selber loslegt mit, in Anführungszeichen, Selbstzerstörung des italienischen Fußballs. Klingt bewusst etwas hart, aber ich finde es schon auffällig, dass vielversprechende italienische Talente entweder durch mangelnde Disziplin oder andauernde Verletzungen auffallen. Natürlich ist kein Spieler an seinen Verletzungen selber schuld, aber Italien hat in dem Bereich gerade bei jungen Leistungsträgern, Chiesa, Zaniolo, Scamacca, größere Probleme als andere Top-Nationen. In Klammern, medizinische Abteilung hinterfragen. Zum Thema Disziplin ist, glaube ich, Balotelli das beste Beispiel von der Physis und Athletik, wahrscheinlich am ehesten aktuell mit Osimhen zu vergleichen. Er hätte das italienische Sturmproblem auch Jahre lösen können, wenn er die Einstellung eines Lewandowskis oder Kane gehabt hätte. Ansonsten sind auch Zaniolo und Keane in der Vergangenheit eben eher neben als auf dem Platz auffällig gewesen in den Boulevardmedien. Ich möchte das Thema Spielsucht nicht verharmlosen, aber auch hier sind wieder zwei italienische Hoffnungsträger betroffen, während ein Mbappé, Bellingham oder Musiala vor allem durch Leistungen Schlagzeilen machen. Das würde ich ganz gern zweiteilen. Medizinische Thematik. Ja, lustigerweise kommen wir nachher auch vielleicht nochmal kurz drauf zu sprechen, hat auch Christian Bernhard gesagt, Skamaka, der könnte so einer werden, der das Problem über Jahre löst, so er denn jetzt fit bleibt. Mhm. Daumen sind gedrückt, weil das macht gerade sehr viel Spaß, dem zuzuschauen. Jetzt habe ich ja Medizin nach dem ersten Semester abgebrochen. Aber ich bin auch immer gerne bei Ferndiagnosen dabei. Lag ich auch direkt erstmal falsch, als ich bei Benjamin Pavard einen Kreuzbandriss attestiert habe, da im Spiel in Bergamo. Wobei, da kommen wir später auch noch zu. So ganz harmlos war es dann doch auch nicht. Aber ja, klar, es gibt gute und schlechte Ärzte. Es gibt gute und schlechte Belastungssteuerung. Ich habe es selber wieder bei mir schlechte gemacht. Also es ist tatsächlich, wenn du irgendwie dreimal die Woche Sport machst und dann Squash spielen gehst, eventuell knallst dann im Oberschenkel, der schon mal geknallt hat, ein paar Wochen davor. Ja. Das ist tatsächlich wahrscheinlich auch eine Herangehensweise.
Comeback stronger.
Wobei diesmal ist es nicht so schlimm wie beim ersten Mal, weil ich sofort aufgehört habe. Das ist, glaube ich, dann auch der Trick. Und ja, ich meine, da hat sich natürlich der Fußball in den letzten Jahren auch extrem verändert. Auch noch mehr Spiele etc. pp. Gut möglich, dass da eventuell auch in dem Bereich eine Entwicklung verschlafen wurde. Aber ja, weiß nicht, wie ist deine Einschätzung da dazu?
Das ist ja quasi unmöglich, aus der Ferne zu einzelnen, also das sind dann ja auch immer die einzelnen Abteilungen der Vereine, weil die ja auch nicht alle in einem Verein spielen und so weiter. Schwierig. Dann ist ja auch wiederum, wenn man jetzt Skamaka nimmt, so, der ist auch in England viel verletzt gewesen, ne? Also als er bei West Ham gespielt hat. Weiß ich nicht. Kreuzbandriss bei Chiesa, das kannst du eh nicht. Also da, wenn das Knie sich blöde verdreht, dann weiß nicht, ob du dann noch mehr Muskeln haben kannst und dann wird das abgefangen oder so. Es ist schon so, dass das auch in Italien ein Thema ist.
Ja.
Also, dass es medial auf jeden Fall besprochen wird, weil es ja also auch jetzt bei Milan wieder so viele Verletzte gibt zum Beispiel, dass man da schon das Gefühl hat, dass da irgendwas nicht so 100% in Ordnung ist. Jetzt hat auch eine große italienische Tageszeitung hat eine Anfrage für Verletzungsdaten an Transfermarkt gesendet.
Ah, okay.
Behalt das mal im Auge, falls die was dazu machen. Also falls meine Kollegen da helfen konnten und die daraus was machen, was dann das Ergebnis da sein wird.
Okay, ja, das ist ja wirklich spannend. Genau, und der zweite Teil, ja, da würde ich jetzt wieder darauf zurückkommen, dass Luca ja auch selbst geschrieben hat, klingt bewusst etwas hart. Ja, Zaniolo Kean. Auf der einen Seite, die Namen, die er auf der anderen Seite nennt, sind Mbappé, Bellingham, Musiala. Ich könnte jetzt aber auch noch zig andere Namen droppen aus erfolgreichen Nationen. Jadon Sancho, irgendwelche anderen Premier League-Spieler, die ihre Haustiere verprügeln. Ja. Whatever, so, ne? Also.
Und dazu kommt dann ja auch, dass zum Beispiel, also Fagioli hat mit den größten Leistungssprung eines italienischen Spielers in der Saison 22/23 gemacht, obwohl er das Problem nebenbei sozusagen am Laufen hatte. Tonali hat immer seine Leistung gebracht, hat sich einen super teuren Wechsel in die Premier League damit ermöglicht. Es ist ja nicht so, dass die jetzt alle so Balotelli-mäßig sich ihre, klar, die fallen jetzt 10 Monate aus, ne? Das ist scheiße, so. Aber also man kann es ja nicht mit Balotelli in einen Topf werfen irgendwie.
Ja.
Oder? Also.
Nee, würde ich auch nicht machen. Aber ich verstehe den Ansatz von Luca. Also
das ist frustrierend, es ist ja gar keine Frage so.
Ja, es ist frustrierend, aber es ist nicht immer alles schwarz und weiß, wie so bei vielen Dingen. Ne?
Deswegen. Wäre ja auch, also wenn Mbappé, klar liefert er ab, aber wenn der jetzt dann nur mal 10 Saisontore macht oder so, dann denkt man auch wieder, ach, der ist ja mit seinem Kopf schon in Madrid und keine Ahnung, dann würde das die Diskussion ja genauso losgehen.
Ja. Ja, ja, also undisziplinierte junge Fußballer, die schnell viel Geld und schnelle Autos haben. Ich glaube, da findet man überall welche. Deswegen lasst uns zum runden Leder kommen, das gerollt ist und zunächst zum ersten Mal am Freitag schon zwischen Bologna und Lazio. Also die Spieltagseröffnung mit Grande Thiago. Bologna gewinnt 1-0. Lazio sehr inkonstant. Also klar, haben wir auch schon immer besprochen, ne? Milinkovic-Savic ist weg, bla 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 bla. Aber jetzt ist schon auf Platz 10 abgerutscht. Bologna beendet den Spieltag auf Rang 6. Und an der Stelle gerne jetzt auch nochmal hier der Aufruf, wer hat Gäste, /ExpertInnen, die mit Zugang oder Herz für die Rossoblu, gerne machen wir da eine Schwerpunktfolge, aber die müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, irgendwann machen und sonst müssen wir uns da halt selber was zusammen recherchieren. Können wir auch machen, so aber aus. Wenn ihr jemanden habt, der gerne und gut über den BFC sprechen möchte, dann her damit. Und Lazio am Dienstag zu Hause gegen Tabellenführer der Gruppe E, dann in der Champions League Feyenoord, da hat man ja davor verloren jetzt am vergangenen Spieltag in der Königsklasse. Verlieren sollte man da schon auf jeden Fall mal gar nicht, denn dann könnte Atletico auch mit einem Sieg gegen Celtic noch wegziehen. Da steht jetzt tatsächlich so ein bisschen, dass die europäische kurzfristige Zukunft Lazios schon mit auf dem Spiel. Ehrlicherweise, Celtic hat mich zuletzt auch gar nicht mal so arg enttäuscht. Also auf dem Platz zumindest, auf den Rängen. Wobei enttäuscht, da wusste man ja, dass da ein paar Trottelns dabei sind. Ja, ehrlicherweise, wenn die was gegen Atletico holen und Feyenoord nochmal über Lazio drüber fährt, dann gehen die in der Gruppe sogar noch in Gefahr, Vierter zu werden. Halte ich nicht für ausgeschlossen, ehrlicherweise, gerade so wie Lazio sich präsentiert. Zustimmendes Nicken bei Marius. Und dann gehen wir weiter zu den Mailänder-Clubs. Da habe ich in aller Ausführlichkeit gesehen, wie Inter in Bergamo gewonnen hat. Trotz einer sehr, sehr starken Anfangsphase Atalantas. Und an einer Schrecksekunde für Inters, Benjamin Pavard, haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, das sah ganz, ganz übel aus. Dachte erst, er wird rausgetragen, er konnte dann selbst sogar das Feld verlassen und war beim Jubel vom 1-0 dann sogar mit in der Spielertraube dabei.
Oh, ja.
Jetzt hat sich dann aber tatsächlich die Diagnose verifizieren lassen. Und zwar ist es eine, du hast es geschrieben, Luxation der Kniescheibe.
Das ist auf ein Verrenkung der Kniescheibe, aber ich kannte das, glaube ich, noch, Luxation, das ist auch so ein altes Fußballmanager-Wort.
Aber auf jeden Fall sind 6 bis 8 Wochen Pause.
Ja. Das ist er muss jetzt 3-4 Wochen so eine Spezialschiene tragen und dann kann er erst Reha machen.
Ah.
Also kann schon sein, dass er dieses Jahr keinen Fußball mehr spielt.
Aber das Gute für Simone Inzaghi ist halt tatsächlich da auch einfach die Qualität und die Breite im Kader. Er wechselt dann Damian ein, der dann auch, finde ich, mitentscheidend in dieser Partie war. Nach einem tollen Zuspiel von Calhanoglu ist er durch. Und noch vor Juan Musso am Ball, der dann, da musste ich meine erste Einschätzung korrigieren, wo ich gemeint habe, vielleicht ist eher ein Stürmerfoul, weil Damian reinrutscht, aber der Torwart kommt zu spät und mit so viel Bums, dass er den abräumt. Es gibt 11 Meter und Hakan Calhanoglu netzt ein, zum 10. Mal in Folge einen Strafstoß in der Serie A verwandelt. Das ist in dem Zeitraum ist nur Lukaku mit 14 Treffern aus 11 Metern am Stück da erfolgreicher gewesen.
Bis jetzt.
Bis jetzt. Bis jetzt, genau. Naja, also, aber,
weil er jetzt verschossen hat.
Ah, stimmt. Oh ja, ja. Richtig. Ja, stimmt. Ansonsten, ja. Christian Bernhard hat gesagt, der neue Boss im Mittelfeld. Und Hakan Calhanoglu liefert wirklich, muss man einfach sagen, danach nochmal auch eine gute Chance gehabt, viele Ballkontakte, gute Passquote und Inter war dann nach der Halbzeit auch viel besser. Lautaro Martinez, da ist mir das erste Mal ein Golasso über die Lippen gehuscht. ja, Atalanta aber nicht so schlecht durch Scamacca auch nochmal zurück ins Spiel gekommen. Hatte die ein oder andere Chance auch noch einen Punkt mitzunehmen, aber das ist halt dann auch gerade Inter, dass solche Spiele einfach dann zu Ende bringt und gewinnt und damit unangefochten erstmal weiter von der Tabellenspitze grüßt.
Das ist weiter sehr souverän. Absolut. Also, du hast es ausführlicher verfolgt als ich, glaube ich. Aber ich bin zum Zeitpunkt, als das Spiel lief, in voller Halloween 2.0-Montur.
Schau mal, das war da schon ein paar Tage vorbei.
Ist nie vorbei.
340 Jahre. ja, aber die haben auf jeden Fall dann mit einem Sieg am Mittwoch in Salzburg sogar dann, kann man das ziemlich sicher, ja, dann bucht man das Achtelfinale in der Königsklasse dann auch schon souverän, ehrlicherweise. Und Atalanta andererseits ist am Donnerstag aktiv, könnte auch mit einem Heimsieg in dem Fall gegen Sturm Graz das Achtelfinale der Europa League einplanen.
Wie heißt das bei, wie hast du das wahrgenommen? Ich habe irgendwie es noch nicht so richtig geschafft, die Saison mich wirklich intensiver mit Atalanta auseinanderzusetzen. Ist es, ja, wie hat sich das Gasperini-Spiel im Vergleich zur Vorsaison, hat sich es entwickelt oder machen sie es ähnlich? Was hattest du da für ein Gefühl?
Ist sehr körperlich, noch körperlicher, aber hat gerade offensiv natürlich noch mehr Variabilität, auch mit Scamacca mal dann nochmal einen anderen, ja okay, mit Höllund, aber so schon noch mal ein bisschen anderen Spielertyp. Lookman hat sich weiterentwickelt, Kopmeiners, den mochten wir eh, glaube ich, auch schon immer. Es wirkt, als hätte man noch mehr Balance als früher, also eigentlich auch ein bisschen erwachsener das alles, nur jetzt in dem Spiel bleibt es halt die alte Leier, dass man gegen Inter auch, wenn man gut spielt, verliert.
Klar, das ja. Kann halt passieren, aber schon, ich meine, wir haben sie ja auch, glaube ich, beide in die Top 5 oder 6 getippt, ne?
Ja, das sieht gut
aus. Bleibt auch dabei, ne?
Ja, würde ich auch, auch nach dem Spiel dabei bleiben, in jedem Fall. Du hast ja noch was, irgendwas zu Inter reingetippt.
Ja, das habe ich gerade erst gelesen. In den letzten 200-300 oder seit wir diesen Podcast machen, gab es immer mal wieder die Thematik, ob die Chinesen, weil die ja selbst nicht mehr so viel Geld haben oder Geld zur Verfügung haben, um das in den Verein rein zu buttern, gegebenenfalls verkaufen würden. Dann gab es immer mal wieder Gerüchte über Saudi-Arabien und ich glaube Bahrain, nee, das war Milan, ne? Aber ja, Saudi-Arabien hier, die Newcastle auch gekauft haben, die waren auf jeden Fall auch an Inter dran. Die Chinesen haben Ye, also Chang und Co. haben eigentlich immer gesagt, nee, wir wollen Inter nicht verkaufen. Mal sehen, wie lange die Meinung bestehen bleibt, wenn man weiter große Verluste einfährt. Aber es gibt die Aussage des finnischen Geschäftsmannes Thomas Ziliakus, der offenbar gerade mit seiner Kapitalgesellschaft 2,5 Milliarden US-Dollar von Investoren sichergestellt hat oder so für seine Projekte, sagte er selbst. Und er würde gerne ein weiteres, sagt er auch, also hat offenbar schon mal für Inter geboten, ein weiteres freundliches Angebot für Inter abgeben. Also mal gucken, vielleicht Inter bald in finnischer Hand.
Okay. Na gut.
Also schnell geht doch was ja immer nicht, ne?
Nee, aber wir haben es zumindest mal abgebildet.
Ja? Genau.
Milan, machen wir doch einfach mal direkt weiter. Großes Fragezeichen inzwischen, beziehungsweise für mich ja nicht. Ich habe es ja ein bisschen gecallt, ne, aber.
Ja, ich habe ja letzte Woche noch gesagt, nicht so viel reininterpretieren und so. Ja, aber jetzt ist doch schon fast wieder Krise, ne? Also ich meine, man kann ja auch nur es gibt ja auch nur Absolute im Sportjournalismus.
Ja, absolut. Hin und her. Ich habe doch letzte Woche sogar selber gesagt, das sah schon super gut aus, da viele guten Ansätze. Aber ja, diese Woche schlagen wir halt wieder drauf auf die Rossoneri und ja. Stefano Pioli. Aber kann man, finde ich, schon auch mal machen, wenn man das Spiel, das sonst immer mit 1-0 gewonnen wurde, das ist eh komisch, dass das eigentlich nicht an einem Montagabend stattgefunden hat, gegen Udinese, der es halt mit 0-1 verliert. Ne? Also, und das ist halt
das, offen, obwohl Rodrigo Becao nicht mehr bei Udinese spielt.
So nämlich. Und das ist offensiv bei Milan. Ne? Also,
ja.
Tja, und dann Dienstag ist zu Hause gegen PSG. mindestens einen Punkt musst du eigentlich holen, damit du dann irgendwie in den letzten zwei Spielen noch mit zwei Siegen gegen Dortmund und Newcastle was reißen könntest. Also, ja, aber krasse Big Points und irgendwie schlussendlich sogar nicht unverdient für Sotil und die Zebras.
Joffi.
Oh, Joffi. Ja, wie auch immer. Und
Trainer,
der Woche
ist Trainereffekt auf jeden Fall am Start.
Ja. In der Coppa sind sie rausgeflogen, noch unter der Woche gegen Cagliari. Dazu später mehr. Deutlich besser läuft's bei Juve. Ich habe mir aufgeschrieben, Verfolger Numero Uno. Und das ist gar nicht mal ein Hottag, weil wenn man auf die Tabelle guckt, ist es halt einfach so. Juve gewinnt und ist zwei Zähler hinter Inter. Juve gewinnt das Derby in Firenze bei Viola. Und da beantworten erstmal die Frage von Niklas, die ist, finde ich, völlig legitim im Übrigen, der gerne erklärt hätte, wieso Florenz Juve ein Derby ist, weil geografisch liegen ja 400 Kilometer dazwischen. Das ist richtig. Vielleicht kann man auch eher Football Rivalry dazu sagen. Oder was gibt's sonst? Oder Hassduell oder der Schlag. Hat's einen Begriff dafür? Das habe ich jetzt tatsächlich nicht recherchiert. Ich glaube, es ist auch egal. Ich erkläre es mal, so gut ich das eben kann. Das geht tatsächlich schon eher auf die sportliche Rivalität zurück. So wie es eine Zeit lang auch irgendwie der Nord-Süd-Gipfel zwischen Werder und Bayern, zwischen Hoeneß und Lemke war. Es ging los Anfang der 80er, gerade 1982, Rennen um den Scudetto, waren beide punktgleich. Und dann Florenz bei Cagliari am letzten Spieltag, die waren abstiegsbedroht. Es wurde ein Tor aberkannt. Zeitgleich Juve bei Catanzaro, die waren im Mittelfeld, ging um nichts mehr. Catanzaro ist ein vermeintlich klarer Strafstoß verweigert worden. Dafür hat Juve einen bekommen. 1-0 am Ende das Ergebnis für die alte Dame. Und der Fiorentina-Spieler Giancarlo Antonioni, damals mit dem legendären Spruch, Ci hanno rubato il titolo, also sie haben uns den Titel gestohlen. Und daraus hat sich dann auch so ein Spruch entwickelt, so übersetzt, so lieber Zweiter sein als Dieb.
Und da kommt dann wahrscheinlich ja auch dann die Juventus-Schmähung.
Ja.
Juventus,
genau.
Wenn es das nicht vorher schon gegeben hat, bin ich mir unsicher. Und
jetzt. 85, dann der 18-jährige Roberto Baggio zu Viola gewechselt. Hat die Fiorentina 1990 ins UEFA-Cup-Finale geführt. Da gegen Juve und da gab es im Halbfinale gegen Werder bei Florenz einen Platzsturm. Deswegen, das Spiel hätte eigentlich in Perugia stattfinden sollen, weil das Florenz-Stadion umgebaut wurde. Dann wurde es aber deswegen nochmal nach Avellino verlegt. Also auch da waren die Fans schon nicht ganz einverstanden und haben sich benachteiligt gefühlt. Das Hinspiel in Turin, da steht es 1-1. Der Schiri übersieht ein Foul vor einem Juve-Tor. Das Spiel geht mit 3-1 an Juve. Das Finale damals also noch Hin- und Rückspiel. Rückspiel 0-0. Juve holt den Cup. Danach dann auch noch der Transfer von Roberto Baggio zu Juventus. Und auch danach geht es immer noch weiter. Also auch mit den Abstiegen in der Serie B. Und es hat eine lange Historie auf jeden Fall. Und es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr so mögt, das auch nochmal selber in eure Suchmaschine der Wahl einzutragen. Man findet vieles, Videos, Artikel, Geschichten zu diesem Spiel. Wenn ich die Muße habe oder wenn ich selber jetzt gerade noch was Lesenswertes finde, verlinke ich es euch. Aber ansonsten, glaube ich, findet ihr dazu auch selbst das ein oder andere. Das nur so grundlegend für Niklas und die, die es auch nicht ganz so auf dem Schirm hätten. Deswegen ist die Partie Florenz gegen Juve eine sehr besondere. Und deswegen,
Ich habe gar nichts dagegen, sowas Derby zu nennen. Ja. Ich bin dann nicht so ein Purist.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Purist ist im Übrigen auch der Christian nicht, habe ich das Gefühl. Denn von dem kam ein sehr blumiger und bunter, ich würde fast sagen, schon so ein bisschen in Fanszene-Hoppersprache gesprochener Einwurf seines Erlebnisses, das er in Firenze hatte. Denn er hat sich eben dieses Spiel reingezogen. Bitteschön.
Ciao ragazzi, ich weile gerade mit einem Kumpel zum Bildungsurlaub in Florenz und wir sind schon vorzeitig angereist und wollten heute in Florenz zwei Spiele machen. Eine wäre im Stadio Gino Bozzo gewesen. Und dort hatte die Runde in La Mazzocco gespielt gegen AC Siena. Allerdings, wenn die an dem Board hätte, hat das nicht stattgefunden aufgrund der Flutkatastrophe. Wir selber haben da nichts von mitbekommen, obwohl wir auch durch die mit dem Auto und Mietwagen durch die Toskana gefahren sind. Die AC Siena ist mittlerweile in die Exzellenz abgestürzt. Nichtsdestotrotz haben wir uns das gerne angeguckt, aber klar. Man kann es verstehen, dass man die Spiele absagt, allerdings war es nur die Exzellenz, die abgesagt wurde. Aber es ging dann abends noch zur Fiorentina. Unverrichteter Dinge schauten wir uns dann tagsüber noch ein bisschen das Altstadtzentrum von Florenz an, um dann so eine Stunde vor Abpfiff beim Artemio Franchi aufzutauchen. Haben dort noch um Stadion herum ein Bierchen getrunken. Sehr gelöste Atmosphäre, von irgendwelcher Trauer nichts zu spüren. Und ja, dann ging es dann auch ins Stadion. Dort auch noch eben ein Bierchen gezogen, um dann schön den Gästeblock der Juve zu bestaunen, die schon vor dem Spiel ordentlich loslegten mit Pöbeleien. Die üblichen Worte, die man auch kennt, wenn man des Italienischen nicht mächtig ist. Und die Heimkurve sorgte bei uns ein wenig für Verwunderung. Dort blieb nämlich der Bereich, wo sonst die Ultras stehen, ausgespart. Wir hatten uns gefragt, ob die einfach nur später kommen, zur zweiten Halbzeit oder whatever. Dann merkten wir, dass das Stadion bei der Hymne der Serie A pfiff, wo uns nicht klar war, ob sie einfach die Hymne doof finden oder ob es andere Gründe gegen den Verband gibt. Und daraufhin haben wir das Handy angeschmissen und stellten fest, dass die Ultras der Fiorentina das heutige Spiel boykottieren aufgrund der Flut und den Todesopfern, zu denen es auch eine Schweigeminute gab. Und ja, dann ging das Spiel auch los. Juve ohne Choreo, ohne Pyro und mit einem guten Start. Der gute Start bezog sich mehr auf den Support. Keine besonders neuen Lieder, aber guter Tifo-Einsatz. Und das Spiel war auch noch nicht sonderlich alt und Juve netzte zum 1-0. Und ich dachte, okay, wenn Juve ein 1-0 schießt, dann passiert da heute nicht mehr viel. Juve hatte bis dato keine Chancen und danach eigentlich auch nicht wirklich. Allerdings hat die Fiorentina danach das Spiel gemacht. Das sah ganz gut aus bis zum 16er. Dann kam der halbhohe Ball und er ging immer wieder und wieder nicht rein. Und auch der Juve-Support ließ ein bisschen nach. Ist vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass die Gegenseite nicht supportete. Aber es war schon schön zu sehen, wie das ganze Stadion, wer nicht tippt, ist ein Juventini oder beim Wechselgang Juve, dann kam natürlich irgendwann das Merda. Das war schon ganz witzig anzuhören. Aber ja, dementsprechend passierte bis zum Abpfiff irgendwann nicht mehr viel. Es blieb beim 1-0 und danach durften wir uns dann ins Abreisechaos stürzen. 20:45 ist eine schöne Uhrzeit für den Fernsehzuschauer. Für Stadionbesuchende ist das eher schwierig. Nächste Woche gibt es einen Bericht aus Neapel und tschüss.
Ja, vielen Dank, Christian. Und wir freuen uns sehr, wenn du uns dann nächste Woche auch was aus Napoli schickst. Das klingt nach ein paar Tagen, die du da hast mit deinen Kumpels, mit deinem Kumpel, die ich gerne auch hätte, in jedem Fall. Kleiner Einwurf auch noch an der Stelle, dass Pfeif-Konzert während der Serie A-Hymne gibt es eigentlich fast immer in jedem Stadion. Ich glaube, da hatte das jetzt nicht direkt was. Also vielleicht war es noch lauter als sonst, weil man da mit der Ansetzung unzufrieden war. Kann ich auch ein bisschen verstehen. An der Stelle natürlich auch nochmal unser Mitgefühl an alle, die in Mitleidenschaft gezogen worden sind in der Toskana oder sogar verstorben sind. Und, was ja am Spieltag in Italien Thema war. Genau, aber der generelle Unmut gegenüber der Serie A ist dann doch durchaus gegeben, wie so oft, dass Fans vielleicht nicht ganz einverstanden sind mit Fußballverbänden, warum auch immer. Also haben wir sich noch nie was zu Schulden kommen lassen.
Nein, immer nur das Wohl des Fans im Kopf.
Die Fiorentina mit einer guten Saison dennoch, auch wenn man hier es dann unglücklich verloren hat, kann
schon
dann,
auch die dritte Niederlage in Folge, aber
ja,
das relativiert nicht unbedingt, finde ich, den guten Start in die Saison und rückt es vielleicht tabellarisch ein bisschen zurecht. So,
ja,
das ist, die sind auch nicht eine Mannschaft ist, die um die Champions League Plätze mitspielt bis zum Schluss. So, das muss man auch nicht erwarten.
Ja, also es sind Platz 8, 4 Punkte hinter Platz 4.
Ja, genau. So,
ja. Hat aber die Möglichkeit zum Bounceback direkt am Donnerstag in der UECL, wie ich mir hier notiert habe, in Serbien bei Kukaritski, die noch bislang 0 Punkte haben. Also wenn man da gewinnt, sieht es auch schon wieder auf internationalem Parkett richtig, richtig gut aus. Das gilt auch für die SSC Napoli, die wiederum ein richtiges, auch sozusagen geografisches Derby souverän gewonnen haben bei der Salernitana. 2-0 der Endstand.
Ne? Und da ist da, das war es jetzt mit Pipo dem Pipo-Effekt. Ne? Also es war es noch nicht mit Pipo selbst, aber ja. bis dann eben Marco Rossi verpflichtet wird im März oder so.
Ich finde ehrlicherweise Raspadori wieder getroffen und in Teilen, auch da können wir jede Woche Hopp oder Top machen. Geht, glaube ich, denen, die es mit den Azzurri halten, ähnlich. Ich habe auch schon wieder Elemente gesehen von dem alten Napoli. Man kann da schon auch wieder ins Rollen kommen.
Ja.
Auch wenn
ja,
der Abstand voll. Natürlich auf Inter schon extrem groß ist, aber das lässt sich ganz gut an und mit einem Derby-Sieg im Rücken kann man dann am Mittwoch zu Hause gegen Union einen Riesenschritt in Richtung K.O.-Phase der UEFA Champions League machen.
Das war vielleicht das, was Aurelio De Laurentiis über Rüdi Garcia gesagt hat. Das war so ein richtiger Ansporn. Kann er sich jetzt hinstellen und sagen, ich habe es ja gewusst.
Was hat er gesagt?
Als er sich schon mit Conte unterhalten hat, nach der Niederlage gegen Florenz. Seitdem 3 Siege, 1 Unentschieden gegen Milan.
Sozusagen
Zeichen gesetzt.
ADL ist wieder der Macher. Der Macher.
Ja, ja. Ja, ja.
Muss nur die guten alten Tricks auspacken. Dann gab's was sehr, sehr Wildes und jetzt kommen wir sozusagen auf unseren Einstieg zurück. Inzwischen habe ich es auch hier rausgefunden, es war tatsächlich Romelu Lukaku, der das Siegtor gemacht hat.
Musst du aber schnell nochmal in Spielberichtsblatt gucken. Ne?
Ja. Gegen Lecce zu Hause erst in der 5. verschießt er einen Elfmeter, in der 71. Almqvist mit der Führung für die Gäste und dann 90+1. Serdar Asmun, 90+4, Romelu Lukaku. Ja, und das war nach dem 0-1 bei Inter tatsächlich, glaube ich, eine emotional wichtige Comeback-Schlussphase für die Roma. Die sind punktgleich mit der Fiorentina, 17 Zähler, knapp hinter Bologna und Atalanta.
Und Lukaku spielt, das hat der Kollege Bonetti geschrieben, die beste Saison seiner Karriere neben der Meistersaison, glaube ich, wo er ja auch MVP der Liga wurde. Mhm. Für die Roma jetzt, wird live gegoogelt, ja, 9 Tore in 12 Spielen.
Mhm.
Kann man
Pflichtspiele
sagen.
Pflichtspiele?
Pflichtspiele, ja. Klar. Also inklusive Europa League.
Ja.
6-9 in der Serie A.
Ja, lässt sich ganz gut an, ne? Das ist
schon gut.
Ja. Muss man jetzt ein wenig Konstanz in die Sache reinbringen. In der Liga, das Derby steht an.
Oh.
Sehe ich gerade erst.
Da kann man ja Lazio richtig in die Krise reinschießen.
Das stimmt. Am 12.11. um 18 Uhr. Das ist der Sonntagabend. Tja, könnt ihr euch drauf freuen, nehme ich mal an. Und davor kann man am Donnerstag in der Europa League mit einem Sieg bei Slavia Prag sogar schon den Gruppensieg eintüten, wenn ich das richtig gerechnet habe und da auch der direkte Vergleich zählt etc. pp. Das wäre doch dann eine sehr gelungene Woche für die Giallorossi und José Mourinho. Gehen wir einmal runter in den Tabellenkeller und stellen fest, Cagliari lebt, Hellas fällt. Da hast du dir vor allem die Partie der Insulaner mal angeschaut. Was macht die Truppe von Claudio Ranieri gerade so gut?
Kampf,
ja.
Der gute alte Ranieri-Kampf. Versuchen zumindest hinten sicher zu stehen und dann alles raushauen. Kilometer fressen, Gegner giftig angehen. Also funktioniert halt so. Ja. Es ist im Grunde genommen das, was wir letzte Woche auch gesagt haben, nach dem Sieg. Gegen wen war das nochmal?
Ja, die haben halt gewonnen. In der Nachspielzeit das Ding da mit Lapper, mit
Paoletti. Ja, genau.
Ja.
Egal. Da haben sie es erzwungen. Frosinone war das.
Ja. Ach,
guten Morgen. Und jetzt haben sie es genauso erzwungen. Also jetzt ja, beide Mitaufsteiger innerhalb von kürzester Zeit geschlagen und sich auch gegen Genua nicht davon beirren lassen, dass die durchaus offensiv auch Druck gemacht haben. Vasquez hatte die Latte getroffen, Gudmundsen dann ja auch den Ausgleich gemacht in Zlatan-Manier. Und das, was Genua defensiv an Mangelware angeboten hat, eiskalt ausgenutzt. Also zum 1-0 im heimischen Stadion. Das Korrekte war ein Heimspiel. Ja. Gekontert.
Ja.
Ich bin sehr früh aufgestanden heute. Also gekontert und das super zu Ende gespielt und auch beim 2-1 dann. Es ist wild, was Genua da abwehrmäßig gemacht hat. Da stehen irgendwie vier Leute drumherum und gehen nicht richtig auf die Gegenspieler rauf. Petagna darf da, ich weiß nicht, ob sie es nicht getraut haben, so. Petagna ist ja auch, bringt ja auch ordentlich Wucht mit, so. Da wollten wir vielleicht nicht in den Zweikampf reingehen. Grüße an Flo. So landet der Ball dann eben bei Zappa und, steht 2-1 und der Genua kommt davon nicht mehr zurück.
Na, ja, da bedanke ich mich für die Einschätzung, Marius. Und auf der anderen Seite, Cagliari jetzt von den Abstiegsrängen runter, weil Hellas verloren hat. Und da stelle ich mir dann die Frage, wollten die es einfach nicht genug? Fehlt da der letzte Wille, der letzte Punch?
Ja. Punkt.
Ja, Punkt. Die haben jetzt das vierte Spiel in Folge verloren und zwar gegen Monza. Monza.
Nee, das im Ernst. So, das kannst du in der Defensivarbeit, die ja, glaube ich, bisher gar nicht so schlecht war. Das hat immer eher daran gehapert, dass das halt vorne überhaupt nichts funktioniert hat. So. Aber wenn du so verteidigst und 0-3 gegen Monza, das zwar gut ist, aber jetzt auch nicht herausragend so und auch dich im eigenen Stadion irgendwie auskontern lässt und keine Ahnung. Das ist halt schon echt schlecht, muss man sagen. Und da wundert es mich auch nicht, dass es ist wieder Trainer-Jinx-Zeit.
Mhm.
Denn ich habe extra nochmal geguckt, ob Baroni schon entlassen ist.
Okay.
Bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben. Aber nein, die Berichte sagen nur, er ist a rischio.
Okay.
Es wird Setti und Co. diskutieren. Und Davide Ballardini steht offenbar bereit.
Da freue ich mich auf die selbsttönende Sonnenbrille.
Ja.
Ja. Okay. Luca Cadriola hat noch ein Tor gemacht. Das sollte natürlich nicht unerwähnt bleiben. Ganz liebe Grüße.
Genau, das ist ja auch vollkommen überraschend, dass man den bei einer Ecke irgendwie Mann decken muss oder so, ne? Keine Ahnung.
Ja. Oh Mann,
so.
Ey. Ja, ja. Oh Mann. Na gut, apropos, du hast nochmal geguckt vor der Aufnahme, ob da schon jemand entlassen worden ist. Nicht in die Aufnahme hat es geschafft, die Partie Frosinone-Empoli. Auch gar nicht mal so unwichtig das Ganze, aber dennoch schafft es das heute hier nicht rein. Empoli Vorletzter. Und auch nicht Torino-Sassuolo. Im Übrigen, Frosinone hat Torino in der Verlängerung rausgekegelt aus der Coppa und Sassuolo ist da weitergekommen unter der Woche. Es war ja nämlich auch noch Pokal, die mussten gegen Spezia sogar ins Elfmeterschießen. Das wollten wir bei Cagliari eben eigentlich auch noch erwähnen. Die haben nämlich in der Verlängerung durch wieder ein Last-Minute-Ding, ne? Lapadula, 120. Minute in der Verlängerung haben sie gewonnen.
Stimmt, da hatte uns Manolo ein Bild geschickt, dass die letzten Siege von Cagliari, also jetzt bis zu dem 2:1 von Genoa, gegen Genoa, waren die letzten, glaube ich, die letzten drei Siege alle in dieser Zeit.
Ja, das war auf jeden Fall gegen Udinese. Und anschließend da noch, apropos Coppa, noch eine Frage von Francesco. Und zwar, Ragazzi, wie lange hält Pirlo denn noch bei Samp aus nach der Packung? Im Pokal, meint er. Da haben sie nämlich 0:4 in Salerno verloren. Ich bin gerade nicht im Thema. Immerhin haben sie jetzt in der Liga am Wochenende mit 1:0 gegen Palermo gewonnen, aber immer noch da unten drin im Abstiegsrennen. Aber wenn wir schon bei der Serie B sind, darf an der Stelle natürlich auch noch Marius kurz feiern. Parma ist in Lecce weitergekommen, ne? 4:2 und absolut. Da zweimal in der Nachspielzeit.
Ja, richtig geil.
Und in der Liga auch gewonnen. 2:0 gegen Südtirol.
Es läuft rund. 12 Spiele, 29 Punkte. Also was sagt das Torverhältnis? 25:9. Dennis Mann ist in Topform. Man ist zufrieden.
Man ist zufrieden.
Sehr gut. Ja, danke an Pirlo, denn Palermo ist ja durchaus einer der noch so halbwegs ärgeren Verfolger von Parma. Ist dadurch durch die Niederlage konnten sie nicht Schritt halten, jetzt gerade mit Venezia und Modena da vorne. Haben zwar noch ein Spiel weniger, aber diese Niederlagen für die anderen Top-Teams der Liga, die nehme ich immer gerne mit.
Ist ja dann tatsächlich in der Perspektive sogar nochmal ein vielleicht etwas wertigerer Sieg da von Pirlo.
Genau.
Und aber natürlich beobachten wir das weiter, lieber Francesco.
Also alles, was ich dazu gelesen habe, war aufatmen.
Aufatmen.
Bei den Bucciacchiati.
Okay. Parma dann in der nächsten Runde bei der Fiorentina und die letzten 16 im Pokal sind irgendwie wild verteilt am 6.
Das
Dezember.
Das ist auch wieder super, dass die unterklassige Mannschaft dann auswärts spielen muss.
Ja, diese Regelung. Also Coppa, die ganze Schematik dieses Wettbewerbs macht mich jedes Mal wieder sauer und die Ansetzung jetzt noch viel mehr. Also am 6. Dezember spielen Atalanta Sassuolo, Juve Salernitana und Lazio Genoa. Am 19. und 20. Dezember dann Napoli Frosinone und Inter Bologna. Genau, und am 6. eben auch schon das Spiel von Parma. Und Milan Cagliari und Roma gegen Cremonese sind dann erst Anfang Januar.
Juve Salernitana auch.
Ah, okay. Ja, siehst du. Hat man sich auf jeden Fall mal ein paar Anstoßzeiten wieder gegönnt, um es mal so zu sagen.
Ja, keine Ahnung. Was soll sowas? Ja, TV-Geld, I guess.
Ich denke, damit liegst du wahrscheinlich gar nicht mal so falsch. Und ihr liegt richtig, wenn ihr uns in die DMs leitet, Stadionerlebnisse schickt, Fragen, Anregungen sowieso gerne auf dem Podcatcher eures Vertrauens, Bewertungen, Reihenfolgen, dies, das, etc. pp. Und wer uns unterstützen möchte und dabei noch eine Runde Sticker abgreifen will, der kann das tun, wenn er bei Patreon Unterstützerin von uns wird. Jetzt begeben wir uns schnellstmöglich zur nächsten Kaffeemaschine und wünschen euch eine schöne Woche mit spannenden Partien im Europapokal und einem tollen Serie A-Spieltag nächste Woche. Dann, wie gesagt, also da steht ja unter anderem das Derby in der ewigen Stadt an. Ansonsten auch noch so Partien wie Florenz-Bologna. Könnte auch ganz interessant werden.
Schöner Fußball werden auch.
Ja, und Genoa-Verona. Da ist doch definitiv überall für jeden Verein die Möglichkeit gegeben, 3 Punkte zu holen und sich in der Tabelle zu verbessern. Das soll es gewesen sein an dieser Stelle.
Serie Amore, wo wirklich alles möglich ist. Die beste zweite Liga aller Zeiten.
Ja. Was? Wir geben zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Marius, bis dann. Danke euch fürs Zuhören. Ciao.
Ragazzi, ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di testa.